Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Verena Schwarzinger.
Lavendel, Brennnessel, Minze, Klee oder Oregano, soweit das Auge reicht, dazwischen Bienen, flauschige Alpakas oder Kamerunschafe. Das ist das Zuhause und das Unternehmen meines heutigen Gastes Stefan Erlinger, Eigentümer der Erlinger Biokräuter. Wir sprechen über die Natur und die Landwirtschaft, über Bio und über Privates. Herr Erlinger, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Eines vorweg, gehen wir zum kommunikativen Du über.
Sehr gerne.
Das freut mich. Bist du ein waschechter Oberösterreicher?
Ich bin wirklich ein waschechter Oberösterreicher, aber noch mehr bin ich ein waschechter Mühlviertler.
Das heißt, du bist geboren und aufgewachsen wo?
Ich bin geboren und aufgewachsen in der kleinen überschaubaren Gemeinde St. Gotthard im Mühlkreis auf einem Bio-Bauernhof.
Wie war deine Kindheit? Beschreib uns das ein bisschen.
Ja, eigentlich spannend, wie man sich das von einem Bauernhof so vorstellen kann. Das heißt, die Eltern waren halt trotzdem immer mit der Arbeit beschäftigt und als kleines Kind hat man halt immer mit müssen sozusagen, was aber auch Vorteile mitbringt. Man wird da relativ schnell selbstständig, man lernt selber schnell eigene Grenzen und vor allem, was man auch da in der Kindheit lernt, man muss auch für Sachen gerade stehen, wenn man mal was, ja, vielleicht ein bisschen verbockt hat in diese Richtung.
Welche Ausbildung hast du genossen?
Nach der Hauptschule bin ich dann nach Schlegel in die biolandwirtschaftliche Fachschule sozusagen für ein Jahr gegangen. Hab dann leider erst im Nachgang meinen Facharbeiter nachgeholt, weil nach der Bioschule habe ich dann eine Lehre als Landmaschinentechniker begonnen.
Also schon immer die Landwirtschaft, die Maschinen, das war schon immer so ein bisschen in die Wiege gelegt auch?
Es ist vielleicht auch in den Kindesbeinen ein bisschen, nachdem mein Vater auch Mechaniker sozusagen war und mit den Landmaschinen daheim auf dem Betrieb man sich auch sehr stark angefreundet hat, ist natürlich auch der Berufsweg da sehr stark landwirtschaftlich und auch maschinell geprägt.
Die Landwirtschaft, da stellen wir uns vor, Kühe, Hühner, Schweine, ein Kornfeld, ein Acker. Warum Kräuter?
Ja, die typische Landwirtschaft besteht genau aus diesen genannten Dingen. Wir haben das Glück gehabt, 2015 den Betrieb von meinen Großeltern übernehmen zu dürfen und sind dann relativ schnell, naja, auf gut Deutsch, auf die Schnauzen gefallen. Zwar nicht verschuldet, eher unverschuldet. Wir haben den Betrieb übernommen und haben dann einmal gestartet mit einer Schädlingssaison, der was bei uns Burkenkäfer geheißen hat. Das heißt, ein Existenzbein, die Forstwirtschaft, ist innerhalb von 3 Jahren ausradiert worden. Und der, was sich noch ein bisschen zurückerinnern kann, weiß auch, dass 2017, 18 extreme Dürrejahre waren. Und wir dann natürlich auch die Futtergrundlage für unsere Tiere sozusagen verloren haben. Aber es gibt nicht ohne Grund Zufälle oder jeder definiert Zufälle anders. Meine Frau ist dann durch einen Zeitungsbericht auf den Kräuteranbau aufmerksam worden. Und der Traum war sowieso in einer Landwirtschaft so zu leben, dass man die einen Vollerwerb führen kann. Und da ist ihm der Kräuteranbau uns sozusagen vor die Füße gefallen und wir haben uns über das Experiment drüber getraut.
Beschreib uns deinen Hof oder euren Hof ein bisschen. Wie groß ist der? Wie wird bewirtschaftet? Welche Kräuter baut ihr an?
Also wir haben den Betrieb, führen wir mit 34 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche, sind ausschließlich ein Kräuterbetrieb. Das heißt, bei uns wachsen außer Leguminosen, die was für die Bodengesundheit zuständig sind, eigentlich dann nur mehr Kräuter in unterschiedlichsten Variationen, sei es Minzen, Apfelminze, Pfefferminzen, aber auch wie Brennnessel. Ja, es gibt wirklich Betriebe, die was Brennnessel kultivieren. Die kann man mit allen Sinnen sozusagen bei uns erleben. Aber auch genauso in den Gewürzbereich Oregano, was natürlich auch sehr, sehr speziell fürs Mühlviertel ist. Und das absolute Highlight ist natürlich im Juni das Lavendelfeld.
Bei euch duftet es vermutlich immer, oder?
Man weiß zumindest bei der Zufahrt schon, was aktuell getrocknet wird, ja.
Das heißt, dass vielleicht oftmals ein strengere Klima, du hast es schon angesprochen, im Mühlviertel ist jetzt kein Problem.
Es ist das Klima an sich kein Problem, man muss nur die richtige Kultur dazu finden. Also es wächst sicher bei uns auch nicht alles, was sozusagen es auf der Welt gibt. Man muss sich da schon ein bisschen damit befassen und mit der Kulturführung und vor allem mit den Wachstumsbedingungen sich der Pflanze auseinandersetzen.
Woher lernt man das? Gibt's da schlaue Bücher?
Es gibt schlaue Bücher. Nach meiner Erfahrung ist Learning by Doing aktuell die beste Möglichkeit, sich über neue Kulturen drüber zu trauen.
Dann hat man das anbaut und dann wird geerntet. Gell, da stellen wir das so vor, wie wenn ich mit der Küchenschere ins Hochbeet gehe und mal ein Schnittlauch schneide. Oder wie wird denn geerntet?
Kann man machen, ist aber sehr langwierig. Nein, also gerade diese Platternte sozusagen, wo bei uns die ganzen Kulturen reinfallen, ist maschinell zu ernten. Da gibt es spezielle Maschinen, die was man sich entweder komplett selber baut oder umbaut, um eben das Produkt, den Tee, die Kräuter, die Minzen ohne Bodenkontakt vom Feld in die Trocknung zu bekommen.
Das heißt, dass die sauber sind?
Genau, dass sie keinerlei Verschmutzungen haben von Erde und sonstigen Anhaftungen.
Das heißt, es geht gleich in die Trocknung ohne Waschvorgang?
Genau, bei uns ist die Natur sozusagen pur direkt vom Feld in die Trocknung. Es gibt keine Zwischenbehandlung. Und das ist auch der Grund, warum der Transportweg vom Feld direkt in die Trocknung so kurz wie möglich gehalten wird.
Das heißt, eure Felder sind wirklich rund um den Hof?
Das weiteste Feld ist 5 Minuten entfernt, ja.
Okay. Die Trocknungsanlage, ich habe gelesen, die hast du selber gebaut.
Das ist richtig. Wir haben uns 2019 dazu entschlossen, dass wir diese Trocknungsanlage errichten. Und wir haben da das Glück gehabt, dass wir Kräuterkollegen kennengelernt haben, die was schon Erfahrung in dem Bereich der Trocknung haben. Es ist keine handelsübliche Trocknung, wie man sich es vorstellen kann. Es ist trotzdem viel Eigenbau und viel Know-how dahinter. Wir haben dann mit Hilfe der Kollegen und einem Maschinenbauer sozusagen eine maßgeschneiderte Trocknung bei uns 2020 in Betrieb nehmen dürfen, die was extremste Vorteile im Niedertrocknungsbereich widerspiegeln kann.
Also schonend getrocknet sozusagen.
Schonend und vor allem auch effektiv, so ressourcenschonend in der Energieverwertung, ja.
Wie groß stellen wir uns so eine Trockenmaschine vor? Ist das eine riesige Anlage, die da bei euch am Hof steht?
Maschine ist vielleicht ein bisschen der falsche Begriff. Es sind mehrere Bauteile sozusagen, die was sie dann in einem Stück bewegen. Also es gibt eine Grünverarbeitung. Bei mir haben sich den Gedanken gemacht, eine Pflanze besteht ja aus Blättern und Stängel. Warum muss ich Stängel mittrocknen, die was eigentlich Abfall unter Anführungszeichen sind? Das heißt, wir haben eine Grünverarbeitung installiert, wo man einen Großteil der Stängel schon vorm Trockenprozess der Anlage entnehmen, dass wir wirklich nur fast reine Blätter trocknen.
Biokräuter, was bedeutet Bio? Das heißt, sie werden einfach nicht gespritzt oder ist da mehr dahinter?
Bio, es wird einfach nicht gespritzt. Ich glaube, dass Bio auch eine gewisse Lebenseinstellung an sich ist. Wir haben ja schon gesagt, wir sind eher in der kleinstrukturierten Landwirtschaft unterwegs und da war für uns einfach der Weg, Bio weiterzuführen, auf der Hand. Ja, Bio ist sicher nicht die einfachste Form der Bewirtschaftung, aber die ehrlichste Form. Es ist viel Handarbeit und trotzdem auch viel Know-how, aber am Ende vom Tag ist es trotzdem, wenn man in so ein Teefeld reinschaut, es gibt eine gewisse Befriedigung, dass, glaube ich, der Weg, den was mir eingeschlagen hat, der richtige ist.
Und Bio rentiert sich noch?
Ich glaube, Bio rentiert sich auf jeden Fall, weil auch Bio ein gewisser Teil Unabhängigkeit ist. Man kriegt es in der Weltpolitik immer mit, es ändert sich eigentlich stundenmäßig das Anschauungsbild in der Weltpolitik, in der Weltgeschichte. Wir haben es so weit geschafft, dass wir, soweit es geht, unabhängig sind vom Markt, sprich auch von der Düngung. Wir produzieren uns in eigenen Dünger selbst mit der Kompostierung. Das heißt, alle Nicht-Kräuterflächen, wo bei uns Leguminosen wachsen, die werden bei uns kompostiert und ist dann für Kräuterflächen wieder der Dünger. Also wir arbeiten da viel in Kreisläufe und durch das glaube ich schon, dass speziell in Krisenzeiten auch Bio eine Chance ist.
Das war nämlich die nächste Frage. Die Landwirtschaft ist ja immer ein großer Bedrängnis, eben wie du gerade gesagt hast, Düngemittel, Klimawandel, hohe Energiekosten. Aber ich schätze mal, du hast vielleicht auch eine Photovoltaikanlage und kannst großteils autark arbeiten.
Wäre schön, wäre wirklich schön. Nein, wir sind eben mit der Trocknung so gebunden, wenn wir zu trocknen beginnen, dann müssen wir 24 Stunden durchtrocknen. Ja, wir haben eine Photovoltaikanlage, das heißt tagsüber sind wir eigentlich energieautark, aber leider halt in der Nacht müssen wir trotzdem auf externen Stromlieferanten zugreifen. Aber es lässt sich trotzdem viel in der Organisation optimieren. Also es gibt trotzdem noch viele Stellschrauben, wo man effizienter werden kann.
Stichwort Lavendelblick. Was kannst du uns denn dazu sagen? Du hast es ja schon angesprochen im Sommer, deine Lavendelfelder.
Da muss er vielleicht ein bisschen ausholen. Der Lavendelblick ist eine Form der kreativen sozusagen Betätigung. Zu mir hat einmal gesagt, der Weg entsteht im Gehen. Also es war 2020 nicht geplant, dass wir einen Lavendel kultivieren. Auf einmal haben wir ihn gehabt. Das war ein Projekt mit der Bioschule Schlegel, den Lavendelanbau sozusagen im Mühlviertel mal zu etablieren. Das waren die ersten Versuche, wo man sagt, mit unterschiedlichen Sorten, okay, wohin geht die Reise? Ja, aus dem Lavendel hat sich dann auch eine Kooperation mit einem Imker ergeben. Das heißt, bei uns sind jetzt auch Bienenvölker, Leasing sozusagen, auf dem Betrieb. Und genauso wie angesprochen, der Lavendelblick ist eigentlich aus derselben Ära entstanden. Ich habe einen Kollegen kennengelernt, der was aus der Gastronomie kommt. Und bei uns ist ja der Lavendel dazwischen begrünt. Das heißt, das gehört ja immer gemäht. Und bei den Mähen gingen gleich mal 3, 4, 5 Stunden mit dem Rasenmähertraktor drauf und da hat man eben viel Zeit nachzudenken. Und das Coole bei dem Feld ist, dass es eigentlich auf einer Anhöhe ist, wo man wirklich Willering, Voss bis Linz sozusagen sieht. Und da ist dann einmal die Idee geboren, schafft man es nicht, Kulinarik und Lavendel direkt auf dem Feld zu vereinigen. Und mit dem Ritchie ist uns dann die Idee entstanden, den Lavendelblick ins Leben zu rufen. Der hat heuer wirklich seine Premiere. Das heißt, wir stellen eine Almhütte mitten im Lavendelfeld auf, die was auf einer Seite offen ist mit dem Blick über das Lavendelfeld. Es gibt dann unterschiedliche Themenabenden, sprich Weinbegleitung, Bierbegleitung mit der Schlegler Brauerei und dazwischen immer ein Genussmenü. Das Highlight unter anderem ist sicher die Whisky-Verkostung mit dem Peter Affenzeller, um einfach den Leuten an sich trotzdem wieder an der Basis abzuholen, wo entsteht eigentlich das Produkt und in dem Fall, wo entsteht eigentlich der Lavendel.
Hättest du gedacht, dass der Lavendel bei uns so gut blüht und wächst und gedeiht?
Die ersten 3 Jahre nicht. Wir haben genauso Lehrgeld zahlen müssen mit jeder Kultur, was man frisch auf dem Betrieb kultiviert, hat natürlich gewisse Herausforderungen mitprogrammiert. Man lernt damit umzugehen, man lernt die Eigenheiten der Pflanzen kennenzulernen und ja, im besten Fall halt bestmöglich umzusetzen.
Gibt's was, wo du sagst, das möchte ich unbedingt in nächster Zeit einmal probieren zum Anpflanzen von Kräutern aus aller Welt?
Prinzipiell ja, ich bin schon ein bisschen geheilt von der Experimentierfreudigkeit. Wir haben die letzten Jahre schon einiges versucht von Petersilie, was nicht einmal schiefgegangen ist, sondern 3-mal schiefgegangen ist. Also da ist man einfach wirklich, okay, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Wir haben es jetzt tatsächlich wieder in ein neues Projekt reingeschummelt sozusagen oder reingewagt. Wir versuchen gerade den Pfefferanbau im Mühlviertel. Momentan noch mit überschaubaren Ergebnissen, aber man weiß noch nicht, was die Zukunft bringt.
Oder was das Wetter bringt.
Genau.
Euer Hof ist immer für Besucher geöffnet. Was kann man bei euch erleben, was kann man da sehen?
Prinzipiell ist er immer geöffnet bei Voranmeldung, nachdem wir im Sommer eigentlich unsere Hochsaison haben in der Pflege, in der Ernte und in der Trocknung, sind wir da zeitlich schon relativ knapp angebunden. Wir haben sie aber 2020 trotzdem auch dazu entschlossen, diese Welt der Kräuter, das vom Anfang an begleiten, vom Pflänzchen über die Pflege bis hin zur Trocknung, auch den Leuten präsentieren zu wollen. Das heißt, wir bieten auch gezielt Führungen an, wo man den gesamten Werdegang vom kleinen Pflänzchen bis zum, sagen wir, fast fertigen Teesackerl erleben kann.
Du hast jetzt schon viel gesprochen, also wir sind eigentlich bei der Trocknung stehen geblieben. Was wird dann daraus? Was wird aus den ganzen Kräutern? Es wird ja wahrscheinlich nicht nur für die Küche verwendet.
Also ein Großteil, was wir produzieren, ist im Tee- und Gewürzbereich. Das heißt also eben mit Minzen, Melissen, das sind typische Teekulturen, die was entweder mono oder in Mischungen dann verarbeitet werden oder an Wiederverarbeiter sozusagen verkauft werden. Der Oregano, typisches Pizzagewürz sozusagen, wird halt dann meistens als mono direkt fertig verarbeitet und sozusagen an den Konsumenten gebracht.
Wo kann man eure Produkte erwerben? Gibt es das ab Hof oder?
Unsere Produkte, also wir haben eine kleine, aber feine Gewürzlinie und was sich rund um den Betrieb befindet, sei es Alpaka-Produkte oder Imkerprodukte, die gibt es im Onlineshop. Von der Landwirtschaft sind wir hauptsächlich Rohwarenproduzenten, weil natürlich da die Menge ganz eine andere ist. Und da gibt es in Österreich verschiedenste Abnehmer. Eine davon, wenn ich ausnehmen darf, ist die Bergkräutergenossenschaft, die wo es dann unsere Produkte dann zu weiteren Mischungen oder Kulturen weiterverarbeiten.
Du bist noch jung. Ist es dir auch wichtig, dass du vielleicht anderen jungen Menschen mitgibst, hey, werd's Landwirt, schaut euch das an, ihr könnt's was bewegen, ihr könnt's was schaffen?
Ich glaube, der Trend geht gerade immer mehr in diese Richtung, dass sie junge Leute damit befassen, hey, von wo kommt eigentlich meine Lebensmittel her? Landwirt wird man, glaube ich, nicht von heute auf morgen. Du brauchst trotzdem ein bisschen das gewisse Etwas. Also du speziell im Kräuteranbau, da ist schon sehr, sehr viel Know-how und Technik versteckt. Also wir bauen sie die Maschinen zum Teil selber. Du kannst eigentlich nichts groß von der Stange kaufen. Bietet aber auch die Möglichkeit, gegen den Trend wachse oder weiche auch eine kleinere Landwirtschaft in Vollerwerb zu halten.
Ein Landwirt ist immer ausgebucht, hat nie Zeit? Oder gibt es nur Zeit für Hobbys, für einen Ausgleich?
Ich sage mal, ein großer Ausgleich natürlich die eigene Familie mit den Kindern. Wir haben 3 potenzielle Hofnachfolger sozusagen, die was natürlich auch den Genuss der Landwirtschaft in der Kindheit in vollen Zügen erleben und leben dürfen. Der beste Lerneffekt ist, glaube ich, wie man es früher gelernt hat, aufgeschundenes Knie, dann weiß man, okay, das Kind ist der Fuß, das kann vielleicht auch später was. Nein, es bleibt schon eine Zeit. Also man muss sich halt diese Urlaubstage oder die Freizeit ein bisschen spezieller eintakten, dass es vielleicht nicht in der Hochsaison geht. Dafür schiebt man so den Herbst aus, wo es halt dann zeitlich nicht mehr ganz so eskaliert.
Lernst du aktuell etwas Neues?
Prinzipiell lernt man, glaube ich, jeden Tag etwas Neues, speziell in der Landwirtschaft. Es ist nie jeder Tag dasselbe und vor allem es ist nie jedes Jahr das Gleiche. Wir sind ständig natürlich am Optimieren, am Probieren. Ich glaube, auslernen an sich tut man sowieso nie. Die Frage ist nur, wie geht man mit neuen Ideen um? Und wir sind da eher in diesem Bereich, wenn wir eine Idee haben, probieren muss man es.
Hast du Vorbilder?
Ja, ein Vorbild ist vor kurzem einmal in diesem Podcast sozusagen da gesessen, mit dem, was wir im Lavendelblick wieder kooperieren, ist der Peter Affenzeller, der was genauso eigentlich auch aus der Landwirtschaft kommt und mit einem genialen Marketingstreich eigentlich den Betrieb wirklich von 0 auf 100 wieder aufgebaut hat. Vorbilder, ich sage mal, jeder, der was hinter dem steht, was er tut und der was ehrlich meint und der was das mit einer Leidenschaft macht, ist eigentlich prinzipieller Vorbild.
Woran glaubst du?
Ich glaube, dass unterm Strich jeder das kriegt, was er verdient, horcht jetzt vielleicht ein bisschen hart an und es passiert nichts ohne Zufall. Wir haben auch 2021 den ersten massiven Dämpfer bekommen. Das war unser erstes Jahrgewinn, wo man die neue Trocknungsanlage und den Betrieb eigentlich einmal so richtig ins Laufen bringt und haben dann einmal von der Realität eingeholt worden in Form von einem Hagel. Das heißt, es war dann von heute auf morgen wieder mal sozusagen alles weg. Viele sagen, okay, ist scheiße, ja, kann man nichts machen. Wir haben gesagt, okay, es kann uns aber wieder passieren. Und dadurch ist dann eigentlich dieser Tourismuszweig entstanden. Das heißt, wie er anfangs schon gesagt hat, es ist nichts geplant, wo wir jetzt stehen, sondern es ist immer Schritt für Schritt für Schritt. Der nächste Schritt hat den nächsten ergeben. Und man weiß nicht, was in 3-4 Jahren noch kommt.
Aber es fühlt sich richtig an, so soll es sein.
Das auf jeden Fall.
Mit welchem Promi oder mit welcher Persönlichkeit, noch am Leben oder bereits verstorben, würdest du gerne einen Kaffee trinken gehen?
Boah, hochinteressante Frage. Die Frage ist, muss ein Promi sein oder einfach eine Person, die was von Grund auf ehrlich ist und die was weiß, was will und die was so aus eigener Kraft geschafft hat, was umzusetzen. Es schaut von außen immer relativ einfach aus, wenn irgendwo ein Unternehmen sozusagen gepusht wird oder erarbeitet wird. Es hat einmal der Leo Hillinger so nett gesagt, bei der Auszahlung ist jeder da, aber bei der Arbeit findet man keinen. Das sind halt Aussagen, die bestätigen sie im wirklichen Leben eigentlich genauso.
Wie schaut's mit Social Media aus? Fluch oder Segen?
Beides, glaube ich. Also speziell Richtung Bekanntheitsgrad Marketing ein absoluter Segen. Ich persönlich habe mit Social Media relativ wenig Erfahrung, aber wie schon gesagt, der Weg entsteht im Gehen. Wir haben durch Zufall eine Fotografin kennenlernen dürfen, die uns das auf den Social Media Bereich begleitet, aber prinzipiell positiv.
KI ist das nächste Stichwort. Setzt ihr das vielleicht auch in der Landwirtschaft ein? Spielt das eine Rolle? Kann man vielleicht das Wetter genauer voraussagen? Ich weiß es nicht. Beschäftigst du dich damit?
KI oder generell Automatisierung ist bei uns ja eigentlich gelebte Praxis. Wir haben die Trocknungsanlage eigentlich fast zu 100% automatisiert. Das ist einmal der eine Step in der Effizienz. Was wir auch haben, ist ja, wie jeder es im Garten kennt, alles, was du pflanzt, hat natürlich auch einen gewissen Konkurrenzdruck namens, man sagt nicht Unkraut, weil es sind dabei Kräuter, die, was man natürlich nicht in Tee haben möchte. Und da arbeitet man ganz speziell mit KI, und zwar in Form von Bilderkennung. Das heißt, wir fahren da mit einem Traktor drüber, der was schon mittlerweile selbstständig fährt mittels GPS, hat hinten ein Hackgerät drauf, was mittels Kamera in Echtzeit die gute und die böse Pflanze erkennt und gezielt dann sozusagen entfernt.
Wahnsinn, also das hätte ich jetzt auf einem Bio-Kräuterhof nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich glaube, es ist, man darf sich der Zeit und der Technik nicht unbedingt verweigern. Es nimmt einen viel Arbeit ab, es kann aber natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit verursachen. Also es ist genauso wie in jeder Branche, es gibt Fluch und es gibt Segen. Die Frage ist, wie nutzt man es effektiv?
Jetzt ist mir nur eine Frage eingefallen zu den Kräutern eben. Wie kommst du eigentlich zu den Samen oder zu den Pflanzen?
Minzen an sich, die was vom Garten kennt, weil einmal eine Minze gepflanzt hat, bringt sie eigentlich kaum mehr aus dem Garten raus. Die Minze hat den Vorteil, sie hat Ableger, das heißt, die Seitentriebe wachsen aus. Diese Ableger reißen wir aus und pflanzen wir auf ein neues Feld. Also Minzsorten können wir aus den eigenen Beständen vermehren. Bei Brennnessel, Oregano und diese Richtung, da greifen wir auf Gärtnereien zurück, die was uns die Pflanzen vorziehen, die was wir dann setzen.
Zum Abschluss, Stefan, was wünschst du dir beruflich wie privat für deine Zukunft?
Dass man jeden Tag aufsteht, dass jeder Tag trotzdem eine gewisse Herausforderung birgt, weil alles, was eine Herausforderung birgt, motiviert trotzdem, das wieder umzusetzen. Und zwei wesentlichen Sachen, eine Partnerin, die was nach wie vor hinter den Ganzen steht, ohne den es auch nicht gab, weil es waren jetzt trotzdem 6 Jahre eigentlich so richtig Hardcore-Investition. Und da braucht man natürlich auch eine Frau, die was das Ganze im Hintergrund mittragt und ja, mit den Ideen umgehen zu lernen sozusagen. Aber ich glaube, das allerwichtigste Gut ist trotzdem, dass man gesund durchs Leben geht.
Stefan Erlinger, danke für das Interview und alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.